Wir haben heute Heilungsgottesdienst. Und der Grund, warum wir heute Heilungsgottesdienst haben und nicht am letzten, meistens haben wir das an einem letzten Sonntag des Monats getan, der Grund dafür ist, dass heute offiziell laut Kalender der Tag der Kranken ist. Ich habe das schon am Anfang des Jahres gesehen, wo ich meinen Kalender studiert habe und die Gottesdienste vorgeplant habe, habe ich gesehen, 5. März, Tag der Kranken. Und ich dachte sofort, nein, also das lasse ich nicht auf sich beruhen, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Einen Tag der Kranken. Nun, man kann sich darüber streiten, ob sowas notwendig ist oder nicht, aber auf jeden Fall verlangt es nach einer Antwort. Auf jeden Fall schreit es nach einer Reaktion. Und was könnte eine bessere Reaktion sein auf den Tag der Kranken, als einen Heilungsgottesdienst abzuhalten? Amen. Denn weißt du, Krankheit ist nicht etwas, das es zu feiern gilt. Nun, ich weiß schon, was natürlich mit dem Tag der Kranken gemeint ist. Nämlich, dass wir uns erinnern sollen an die Kranken, dass wir die Kranken anrufen und beziehungsweise sie besuchen und ihnen dienen an diesem Tag. Und in diesem Sinne ist das natürlich eine löbliche Absicht. Aber wir sollten eigentlich in einem ganz anderen Sinne den Kranken dienen, als uns einfach nur ihrer zu erinnern. Und ich bin überzeugt, dass in vielen Kirchen heute Morgen wohltemperierte Predigten gehalten werden, darüber, wie schlimm es doch ist, krank zu sein und wie verloren doch solche Menschen manchmal sind und wie einsam und wie schlecht es ihnen geht und wir weinen alle mit. Und dann greift man zu Hause dann zum Telefonhörer und ruft den Kranken, die Kranken an, die man kennt und wünscht gute Besserung. Aber weißt du, das ist nicht das Bild, was uns die Bibel zeigt über den Umgang mit Krankheit. Lass uns heute Morgen also etwas lernen über den Umgang mit Krankheit. Diese Botschaft heißt vom Umgang mit Krankheit. Nun, wir haben dieses wunderbare Buch hier mit herausgegeben, Heilung durch Gottes Wort. Und das ist zum Beispiel ein Schritt, den du unternehmen kannst, eine Sache, die du tun kannst, präventiv gegen jede Form von Krankheit und Gebrechen. Wenn du weißt zum Beispiel, dass du anfällig bist für Krankheit, dann ist das keine Schande. Es ist nur dann eine Schande, wenn du nichts dagegen unternimmst und das als Gott gegeben oder Natur gegeben oder von wem auch immer gegeben hinnimmst. Das ist nicht gut und nicht richtig. Deswegen möchte ich jedem von euch empfehlen, das ist übrigens, ich halte hier in Händen das erste Exemplar der zweiten Auflage dieses Buches, Preis dem Herrn. Wir haben eine neue Druckerei gefunden, die uns das Buch noch einmal gedruckt hat und jetzt stimmt alles. Und wisst ihr was? Ich habe damals, wo die erste Auflage kam, ziemlich geklagt und gejammert. Ich muss es ganz ehrlich zugeben. Ich habe richtig mein Fleisch raushängen lassen an diesem Morgen. Gebe ich ehrlich zu. Tut mir auch leid. War alles völlig umsonst und unnütz. Denn die zweite Auflage dieses Buches, wir hatten inzwischen die Gelegenheit, sämtliche Fehler, die da sonst noch drin waren, zu korrigieren, zu eliminieren, einen neuen Schriftsatz zu machen. Das Ganze sieht viel, viel, viel besser aus als vorher. Und so ist uns das Ganze eigentlich zum Segen gereicht und nicht zum Unsegen. 5. März. Das Gute ist, egal was für ein Tag im Jahr gerade ist, du hast immer ein Wort zum Thema Heilung in diesem Buch. 1. Petrus 2,24 ist die Schriftstelle, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Glaube beruht auf biblischen Tatsachen, nicht auf Theorien, lautet der Tagestitel. Glaube muss auf Tatsachen ruhen, nicht auf Theorien. Eine Tatsache ist eine Schlussfolgerung, die man aufgrund sichtbarer Beweise herleiten kann. Klammer auf, meine Definition des Begriffs Theorie lautet, eine Theorie ist eine Annahme, die aufgrund von Unwissenheit über das entsprechende Thema gemacht wird. Das ist ironisch gemeint. Glaube beruht auf den Tatsachen des Wortes Gottes. Aber Theorien über das Wort Gottes gründen nur in Annahmen. Es ist eine biblische Tatsache, dass wir durch Jesus Striemen geheilt worden sind. 1. Petrus 2,24. Es ist eine biblische Tatsache, dass er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Jesaja 53, 4 und 5. Es ist eine biblische Tatsache, dass er selbst unsere Krankheiten nahm und unsere Schwachheiten trug. Matthäus 8, 17. Bei diesen Aussagen handelt es sich um biblische Tatsachen, nicht um Theorien. Amen. Fange an, diese Tatsachen zu glauben, auch wenn die Symptome noch spürbar sind. Dein Leib sagt dir vielleicht, dass du nicht geheilt bist. Bleibe dennoch dabei, die Tatsachen des Wortes Gottes zu glauben. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe es selbst erlebt. Bekenntnis für heute Morgen. Lass uns dieses Bekenntnis gemeinsam sprechen. Ich glaube die Tatsachen des Wortes Gottes. Ich glaube die Tatsachen des Wortes Gottes. Ich glaube, dass ich durch Jesus Striemen geheilt worden bin. Ich glaube, dass ich durch Jesus Striemen geheilt worden bin. Ich werde nicht erst geheilt werden. Ich werde nicht erst geheilt werden, denn ich bin jetzt schon geheilt. Denn ich bin jetzt schon geheilt. Damit könnten wir eigentlich schon fast den Gottesdienst abschließen. Aber jetzt kommt erst die Predigt. Ein Sprichwort aus dem Volksmund lautet folgendermaßen: Dem Gesunden fehlt viel, dem Kranken nur eins. Verstehst du dieses Sprichwort? Dem Gesunden fehlt viel, dem Kranken nur eins, nämlich die Gesundheit. Das bedeutet, dass jemand, der krank ist, vor allem eines möchte, nämlich wieder gesund werden. Das ist auch gut so. Lass uns kurz nachdenken über Krankheit. Was ist Krankheit eigentlich? John Alexander Dowie, einer der großen Pioniere der modernen Heilungsbewegung, hat Krankheit folgendermaßen definiert. Er hat gesagt, Krankheit ist der verdorbene Abkömmling ihrer Mutter der Sünde und ihres Vaters des Teufels. Nun, wir müssen diese Aussage richtig verstehen. Dowie meint damit nicht, dass jede Krankheit, so wie sie heute erscheinen mag, so wie sie heute auftaucht, so wie sie vielleicht an deine Tür klopft oder in deinem Leben schon präsent ist, eine Ausgeburt des Teufels ist, ein übler Abkömmling der Sünde und des Teufels. Es bedeutet nicht, dass du aktuell gesündigt haben musst, damit du krank werden kannst. Krankheit nach dem Sündenfall, nachdem Krankheit einmal in dieser Art und Weise in die Welt gekommen ist, in die Menschheit eingedrungen ist, ist sie da. Sie muss nicht jedes Mal wieder neu vom Teufel generiert werden, sondern sie ist da. Wenn du also heute Morgen krank bist oder überhaupt gesundheitliche Probleme hast, dann gerate nicht unter Verdammnis und denke, jetzt hätte er gesagt, das ist wegen gesund, es ist wegen dem Teufel. Gerate nicht in so ein Denken hinein. Aber wir müssen uns klar sein, dass Krankheit und Gebrechen in letzter Konsequenz eine Folge des Sündenfalls sind. Und damit stimmt diese Beschreibung sehr gut. Die Krankheit und Gebrechen sind der üble Abkömmling, die Ausgeburt, könntest du sagen, der Sünde als Mutter und des Teufels als Vater. Sonst wäre niemals Krankheit gekommen. Darüber sind wir uns eins, stimmt's? Du gehst mit mir eins, dass wenn der Sündenfall niemals stattgefunden hätte, auch keine Krankheit und kein Gebrechen auf diese Erde gekommen wäre. Gehst du mit mir eins? Wir wissen also bereits etwas über den Ursprung von Krankheit und Gebrechen. Wir wissen somit bereits, dass Krankheit und Gebrechen keinen guten Ursprung haben. Sie kommen nicht aus dem Thronsaal Gottes. Sie kommen nicht aus dem Schöpfungsdenken Gottes heraus. Gott hat nicht in der Schöpfung bereits diese Defekte angelegt, damit sie sich dann nachher ausbreiten können. Gott hat nicht die Möglichkeit der Krankheit bereits in seine Schöpfung hineingelegt. Das ist eine Pervertierung durch den Teufel. Eine Pervertierung durch das, was infolge des Sündenfalls geschah, nämlich dadurch, dass der Teufel zum rechtmäßigen Gott dieser Welt geworden ist. 2. Korinther 4, Vers 4, dort wird der Teufel der Gott dieser Welt genannt. Ich habe Neuigkeiten für dich. Der Teufel ist der Gott dieser Welt. Das gibt uns Antwort auf viele Fragen, die wir haben. Warum passiert dies und jenes? Warum greift Gott nicht ein? Warum verhindert Gott nicht dies und jenes und das und überhaupt? Warum gibt es so viele Kriege? Warum gibt es Hungersnöte? Warum gibt es Naturkatastrophen? Ganz einfach. Weil Gott in diesem Augenblick nicht der Gott dieser Welt ist, sondern der Teufel ist es. Er hat ein bestimmtes Hoheitsgebiet, in dem er schalten und walten kann, mehr oder weniger, wie er will. Nicht ganz natürlich, aber es sind ihm schon natürlich Einschränkungen gegeben, aber das ist ein anderes Thema, darauf wollen wir heute Morgen nicht eingehen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Krankheit als etwas Normales angesehen wird. Etwas sehr Normales. Wo man sich mit Krankheit arrangiert. Wo man Krankheit im Grunde genommen sogar erwartet. Wo man mit Krankheit rechnet. Wo man krankhaft womöglich sogar auf ein Podest hebt. Man tut das nicht buchstäblich, man tut es nicht wörtlich, aber man hat einen solchen Respekt entwickelt vor Krankheit, dass es mir manchmal beinahe so vorkommt, als würde man sie auf ein Podest heben. Und das ist eigentlich ein gespaltenes Denken. Obwohl die Wissenschaft fleißig daran arbeitet, ein Gegenmittel gegen jede Krankheit zu finden, die es auf diesem Erdboden gibt. Wenn du die Medien dir anschaust, wenn du in den Medien ein bisschen dich umschaust, dann siehst du, wie dort mit Krankheit und Gebrechen umgegangen wird. Schau dir einmal so eine Gesundheitssendung oder besser gesagt eine Krankheitssendung wie Puls an, am Montagabend im Schweizer Fernsehen oder wann das kommt. Aber schau es dir nur einmal an. Das ist nicht eine Gewohnheit, die du dir zulegen sollst. Das ist keine Tugend, sich so etwas anzuschauen. Oder ist dir schon einmal aufgefallen, wie in den letzten Jahren die Alzheimer-Krankheit in aller Munde war und ist? Alzheimer. Jeder hat scheinbar auf einmal Alzheimer. Jeder, der ein bestimmtes Alter überschritten hat, leidet auf einmal an Alzheimer oder ist zumindest ein potenzieller Kandidat für Alzheimer. Hast du auch schon gedacht, hoffentlich bricht diese Krankheit nicht bei mir irgendwann aus? Oder hast du auch schon diese Witze gehört von Leuten, die sich darüber lustig machen und anderen gratulieren zur Alzheimer-Krankheit, weil sie ein bisschen vergesslich sind manchmal? Wir sollten uns hüten, in dieser Weise Späße zu treiben mit ernsthaften Dingen wie Krankheit und Gebrechen. Wir sollten Krankheit und Gebrechen nicht auf ein Podest heben und sie verherrlichen und zu viel darüber reden. Im Moment werden wir gerade Zeuge einer riesigen Kampagne, Informationskampagne über die Vogelgrippe. Nun, versteht mich nicht falsch. Ich mache keinen Spaß damit. Diese Dinge sind ernst, ja, und können zu einer ernsten Bedrohung werden. Aber die Art und Weise, wie in den Medien damit umgegangen wird, schürt eigentlich Angst und Panik. Du wartest förmlich darauf, bis der erste Fall eines Menschen, der infiziert worden ist, bekannt wird. Und dann geht die Panik richtig los. Solange es noch die Blässhühner und die Schwäne sind, können wir damit leben. Und die Katzen von mir aus, ja. Aber versteht ihr, diese Dinge laufen in eine falsche Richtung. Und auch unter Christen ist es leider so, dass ein übermäßiger Respekt vor Krankheit und Gebrechen da ist. Und man zusammenschreckt und zusammenzuckt, wenn man hört, dass jemand krank ist oder an einer bestimmten Krankheit oder an einem Gebrechen leidet. Wir sollten Mitleid haben. Wir sollten Verständnis haben. Amen. Wir sollten wissen, was von uns erwartet wird in einer solchen Situation. Aber wir sollten nicht zurückschrecken. Und so. Manche Leute werden dann so richtig heilig und religiös. Oh ja, oh, da wünsche ich ja gute Besserung. Oh, hoffentlich wird es nicht schlimmer. Oh. Kennt ihr das? Wir alle neigen vom Fleisch her dazu, so zu reagieren, aber es ist völlig falsch. Lass uns einmal anschauen, wie Gott auch nach dem Sündenfall mit Krankheit umgeht. Nach dem Sündenfall. Es ist ganz interessant, die ersten beiden Stellen in der Bibel, wo das Wort Krankheit, das hebräische Wort für Krankheit vorkommt, sind die beiden Stellen, die ich euch jetzt vorlese. Merkt euch, was Gott hier sagt. 2. Mose 15, Vers 26 ist die allererste Stelle, wo das hebräische Wort für Krankheit, Machale, erscheint. Hier heißt es, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Keine der Krankheiten wird er auf dich legen. Nun, stoße dich bitte nicht daran, an der Wortwahl oder an der Formulierung hier, dass der Herr es nicht auf dich legen wird. Der Herr wird es sowieso auf niemanden legen. Krankheit und Gebrechen sind da. Ich glaube, dass das einfach eine gewisse Formulierung ist, die für den damaligen Kontext gestimmt hat. Gott ist niemals der, der dir Krankheit auferlegt. Merkt dir das. Denn was sagt der Herr hier? Ich bin der Herr, dein Arzt. Hast du schon mal einen Arzt gesehen, der den Leuten Krankheiten auferlegt? Ich nicht. Im Gegenteil, in den meisten Arztpraxen riecht es so medizinisch gesund, dass dir das Kranksein schon allein deswegen vergeht. Hast du das auch schon bemerkt? Da herrscht so eine gesunde Atmosphäre in diesen Arztpraxen. Du hast auf einmal gar nicht mehr das Gefühl, dass dir etwas fehlt. Gut, ich war nicht so oft beim Arzt, aber meistens, wenn ich zum Arzt komme, dann kommt mir dieser Geruch von Gesundheit entgegen. Es gibt keinen Arzt, der den Leuten Krankheiten anhängt, damit er ein bisschen mehr zu tun hat. Das ist auch gar nicht nötig in unserer Gesellschaft. Die Ärzte haben genug zu tun. 2. Mose 23, Vers 25 ist die zweite Stelle, wo dieses hebräische Wort Machale für Krankheit vorkommt. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Das ist die Haltung, die Gott hat gegenüber Krankheit. Manchmal hast du den Eindruck, die Leute denken, ja, nach dem Sündenfall sind auf einmal Dinge der Wille Gottes, die vorher sicher nicht der Wille Gottes waren. Ich habe eine Frage an dich. War der Sündenfall der Wille Gottes? Nein, war sicher nicht der Wille Gottes. Obwohl Gott wusste, dass er geschehen würde. Aber er war sicher nicht der Wille Gottes. Folglich kann irgendetwas, das als eine Folge des Sündenfalls in die Menschheit gekommen ist, der Wille Gottes sein? Genauso wenig. Nichts, was als eine Folge des Sündenfalls auf diese Erde gekommen ist, ist absolut gesehen der Wille Gottes. Du kannst also niemals sagen, es ist der Wille Gottes, dass ich krank bin. Kannst du niemals sagen. Damit schlägst du dich auf die Seite des Verklägers. Damit schlägst du dich auf die Seite dessen, der eigentlich der Urheber von Krankheit und Gebrechen ist. Wir müssen unser Denken erneuern im Zusammenhang mit Krankheit und Gebrechen. Eine weitere Sache, die wir feststellen und wissen können aufgrund des Wortes Gottes über Krankheit und Gebrechen, ist, dass Krankheit und Gebrechen ein Teil des Fluches des Gesetzes sind. Nun, was ist der Fluch des Gesetzes? Der Fluch des Gesetzes wird uns ausführlich dargelegt in 5. Mose 28, 15 bis 68. Diese Verse solltest du einmal oder vielleicht auch zweimal oder dreimal, je nachdem, wie schnell du es kapierst, solltest du diese Verse gelesen haben. Denn dort werden dir Dinge vor Augen geführt, die ganz offensichtlich ein Fluch sind, die ganz offensichtlich etwas Negatives sind, die ganz offensichtlich eine Art von Strafe sind, die ganz offensichtlich in deinem Leben nichts zu suchen haben sollten, die ganz offensichtlich nicht wünschenswert sind. Und nebst manchen anderen Dingen werden dort verschiedene Krankheiten und Gebrechen sehr spezifisch genannt. Und in Vers 61 dort wird uns sogar gesagt, dass jede Krankheit und jede Plage, die nicht namentlich erwähnt wird in diesem Buch des Gesetzes, dass auch sie ein Teil dieses Fluches des gebrochenen Gesetzes ist. Warum sage ich das? Damit wir verstehen, auf welche Seite der Buchhaltung Krankheit und Gebrechen gehören. Manche Leute, Kenneth Hagin hat immer gesagt, bless their darling hearts, die Englisch können unter euch verstehen das, manche Leute liebäugeln regelrecht mit Krankheit. Manche Leute sind in ihrem Denken so unklar, so gespalten, dass sie meinen, Gott gebraucht Krankheit in erzieherischer Absicht in ihrem Leben. Das wird Gott niemals tun. Amen. Er hat gar keine Krankheit zur Verfügung, die er dir geben könnte. Aber wenn du dich im Ungehorsam bewegst, wenn du dich auf die Seite des Fluches stellst, wenn du dich auf die Seite des Fluches begibst, dann werden diese Krankheiten in dein Leben kommen. Jede Garantie. Dann werden diese Dinge geschehen. Das ist so. Gott hat nichts damit zu tun. Es ist einfach nur, weil du im Ungehorsam lebst gegenüber seinen guten Geboten und Gesetzen. Dennoch müssen wir festhalten, dass Krankheit und Gebrechen auch die Leute angreifen wollen, die nicht unter dem Fluch des Gesetzes sind. Was für uns alle gilt. Bist du unter dem Fluch des Gesetzes? Nein, preis dem Herrn. Warum bist du nicht unter dem Fluch des Gesetzes? Weil Christus uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes. Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns, Vergangenheit, losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns oder an unserer Stelle geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme und wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Du bist losgekauft, freigekauft, heraus aus dem Fluch des Gesetzes. Mit anderen Worten, all diese Dinge, die beschrieben werden, in 5. Mose 28, 15 bis 68, haben in deinem Leben nichts zu suchen. Du hast eine rechtmäßige Grundlage, auf der du erklären kannst, ich bin frei vom Fluch des Gesetzes. Deswegen ist eine gute Strategie, wenn Krankheit und Gebrechen anklopfen an deine Tür oder sich bereits bemerkbar machen in Form von Symptomen oder tatsächlich real da sind, wie es ja manchmal auch geschieht, ist es eine gute Strategie zu sagen, ich bin frei vom Fluch des Gesetzes. Der Segen Abrahams gilt mir. Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch für mich geworden ist. Beachte immer in diesem Zusammenhang, was es Jesus gekostet hat. Hier heißt es nicht, Jesus hat den Fluch getragen an unserer Stelle, sondern Paulus sagt, er ist selbst zu einem Fluch geworden. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wenn du diese Stelle nachschlägst, ist eine Stelle, glaube ich, im zweiten Buch Mose, wo davon die Rede ist, wenn jemand exekutiert worden ist, wenn jemand die Todesstrafe erlitten hat und man hängt ihn an ein Holz, dann ist ein Gehängter, ein so Gehängter, ein Fluch. Jesus ist für dich und für mich zum Fluch geworden, damit wir den Fluch nicht mehr zu ertragen haben. Halleluja, das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium, meine Lieben. Und Krankheit und Gebrechen, jede einzelne, fällt unter den Fluch des Gesetzes. Es gibt keine Sparte oder Kategorie von Krankheit und Gebrechen, die Gott ausgespart hat, wo er gesagt hat, hier behalte ich mir ein kleines Arsenal von Krankheiten und Gebrechen vor, damit ich es nötigenfalls austeilen kann an meine Kinder, wenn sie nicht gehorsam sind. Gott hat kategorisch gesagt, Krankheit und Gebrechen sind ein Fluch. Deswegen sollten wir uns hüten, sie einen Segen zu nennen. Ich kann mich erinnern an meine Buchhändlerzeit. Es war im Jahr 1983. Da kam ein Buch heraus von irgendeinem esoterischen Fritzen mit dem Titel Krankheit als Weg. Und obwohl ich damals noch gar nicht gläubig war, dachte ich, was für ein Blödsinn. Krankheit als Weg. Was für ein Weg könnte Krankheit sein? Ein harter, ein beschwerlicher, ein übler Weg, ein schlechter Weg, ein ungesegneter Weg, ein trauriger Weg. Mach dich nicht eins mit Krankheit und Gebrechen. Sympathisiere nicht damit. Versuch nicht, Respekt zu haben vor Krankheit und Gebrechen. Ehre den, der krank ist. Ehre den, der womöglich im Moment unter einer Krankheit leidet. Ehre ihn als Mensch, als Gläubigen, als Bruder, als Schwester. Aber ehre und respektiere nicht seine Krankheit. Wir müssen jeden falschen Respekt verlieren vor Krankheit und Gebrechen. Wie ist Jesus mit Krankheit umgegangen? Jesus ist eigentlich der Maßstab für christliches Handeln und christliche Ethik. Geht ihr da mit mir eins? Also alles, was wir als Kirche oder als Gemeinde oder im Namen des christlichen Glaubens tun, sollte geflissentlich mit dem übereinstimmen, was Jesus getan hat. Wenn also Jesus einfach nur die Kranken besucht hat und ihnen gut zugeredet hat, dann dürfen wir das auch tun. Wenn Jesus einfach nur gute Besserung gewünscht hat, okay, dann sind wir in guter Gesellschaft und tun es ebenfalls, wenn Jesus das getan hat. Aber lass uns mal schauen, wie Jesus mit Krankheit und Gebrechen umging. Lukas 13, Vers 16 sind nur so ein paar Spotlights, die ich euch geben will. Alles Dinge, die wir schon gehört haben, die wir schon wissen, die wir aber wieder einmal gehört haben sollen. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat. Wer hatte sie gebunden? Gott? Gott hatte sie erzogen. Stell dir mal diesen Vers vor. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die Gott erzogen hat, siehe 18 Jahre lang. Oh, das war ein langer Erziehungsprozess. Man hätte eigentlich erwarten dürfen, dass die Frau etwas gelernt hat in diesen 18 Jahren. Nein, der Satan gebunden hat sie 18 Jahre lang. Sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Völlig egal, was für ein Tag ist. Ob es Sabbat ist, ob es Freitag ist, ob es Sonntag ist, ob heute der Tag der Kranken ist, ob heute Ostern ist, ob heute Pfingsten ist. Kranke sollten geheilt werden. So ist Jesus mit Krankheit und Gebrechen umgegangen. Jesus hat die Dinge beim Namen genannt. Er hat nicht um den heißen Brei herum geredet. Er hat nicht gesagt, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, wir wissen nicht genau wieso, aber sie hat 18 Jahre lang gelitten. Die der Satan gebunden hielt. Jesus redet hier Klartext. Und das mag für manche damals auch ein bisschen erschreckend gewesen sein, weil vom Satan wurde nicht viel gesprochen damals. Wenn du die Bibel studierst, das Alte Testament, wirst du sehen, dass dort nicht sehr häufig vom Satan die Rede ist. Es gibt sehr wenig Offenbarung über den Teufel im Alten Testament. Weißt du warum? Weil man damals sehr wenig gegen den Teufel unternehmen konnte. Aber du findest einiges an Offenbarung über den Teufel in den Evangelien und noch mehr in den Briefen des Paulus und in den Briefen des Neuen Testaments und in der Offenbarung. Dort findest du viel an Offenbarung über den Teufel, sogar über sein Wesen, über seine Absichten. Du findest dort einiges. Das Bild, das wir haben, wie der Teufel funktioniert und arbeitet, haben wir hauptsächlich aus dem Neuen Testament. Warum wird uns hier eine solche Masse an Offenbarung geboten? Weil wir in einem Bund leben, wo man etwas gegen den Teufel unternehmen kann. Amen. Können wir etwas gegen den Teufel unternehmen? Können wir etwas tun gegen seine Werke? Von Jesus heißt es, dass er gekommen ist, um was zu tun? Wozu ist Jesus offenbart worden? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Um die Werke des Teufels aufzulösen. Jesus war nicht zimperlich im Umgang mit Krankheit und Gebrechen. Und das sehen wir an vielen anderen Stellen auch. Nun, was hat Jesus seinen Jüngern gesagt, wie sie mit Krankheit und Gebrechen umgehen sollen? Könnte ja auch sein, dass Jesus hier einfach eine Art göttliches Vorrecht hat. Er tat das so. Aber den Jüngern hat er gesagt, euer Jünger, also da müsst ihr sehr vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sein im Umgang mit Kranken und Hilfe suchen. Sehr vorsichtig sein im Umgang mit Krankheit und Gebrechen. Da könnt ihr euch schnell die Finger verbrennen, liebe Jünger. Da könnt ihr schnell die Kritik von irgendwelchen Leuten auf euch ziehen. Also aufpassen, ihr Jünger. Ihr könnt mal beten, ihr könnt mal versuchen zu beten. Aber wenn ihr merkt, dass nicht sofort was passiert, dann Finger weg. Dann ist es vermutlich doch der Wille Gottes, dass die Person krank ist. Hat Jesus so geredet? Mit seinen Jüngern? Nein, sondern was hat er ihnen gesagt? Markus 16, Vers 18. Hier haben wir eine universale Verheißung für die Jünger, die Nachfolger Jesu aller Generationen. Nicht nur die ursprünglichen Nachfolger Jesu, sondern die sämtliche Generation von Jüngern, zu denen auch wir, preis dem Herrn, gehören. Kranken werden sie gute Besserung wünschen. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Sie werden sich vielleicht wohlbefinden. Eventuell könnte es besser werden mit ihnen. Sie werden sich wohlbefinden. Halleluja, da ist eine Gewissheit, eine Sicherheit drin, die kein Widerspruch duldet. Und wir sind so vorsichtig geworden. Wir sind so zurückhaltend geworden, was diese Dinge angeht. Manchmal habe ich das Gefühl, der Teufel hat es ist ihm gelungen, uns einzuschüchtern. Wenn wir ein paar Mal erlebt haben, dass jemand nicht sofort geheilt wurde oder vielleicht überhaupt nicht geheilt wurde durch unser Gebet, dann werden wir auf einmal zurückhaltend und philosophisch und finden alle möglichen Erklärungen, warum es jetzt halt in diesem Moment nicht geklappt hat. Das ist der Geist der Welt, der da versucht, nach uns zu greifen. Das Denken der Welt in diesem Bereich. Jesus hat ein klares Verhältnis gegenüber Krankheit. Er hat Kranke geheilt, wo und wann immer es möglich war. Apostelgeschichte 10, Vers 38 beschreibt ganz exemplarisch das Programm, den Dienst Jesu hier auf dieser Erde. Petrus ist im Haus von Cornelius, dem römischen Hauptmann, und um ihm eine kurze Zusammenfassung zu geben über das, was Jesus getan hat, über den Jesus, an den er glaubt und an den ja der Cornelius jetzt auch glauben möchte. Um ihm kurz zu sagen, was das Programm Jesu war, sagt er Folgendes: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Keine langen Erklärungen, kein langes Ja und einige sind halt nicht geheilt worden etc. Nein, sondern ein klares, deutliches Programm, das Cornelius sofort übernommen haben wird für sich und sein Haus. Lass uns jetzt zu einigen Schriftstellen kommen hier, wo scheinbar uns gesagt wird, dass wir die Kranken besuchen sollen. Sehr interessante Stellen. Wisst ihr, die christliche Ethik, oder vielleicht sollte ich lieber sagen, die kirchliche Ethik in diesem Bereich, ist auf einem sehr tiefen Niveau, wenn du es misst, am Standard der Bibel. Viel von dem, was wir heute haben in der Krankenpflege, kommt ursprünglich aus dem christlichen Bereich. Kommt ursprünglich aus der Diakonie. Und versteht mich richtig, diese Dinge sind schon gut. Es ist gut, dass sie getan werden. Aber sie sind nicht der Hauptauftrag des Leibes Jesu. Der Hauptauftrag des Leibes Jesu ist es nicht, soziale Institutionen einzurichten auf dieser Erde oder Krankenhäuser zu führen. Das ist nicht der Hauptauftrag des Leibes Jesu, sondern der Hauptauftrag ist das, was wir gerade in Markus 16, Vers 18 gelesen haben. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist der Auftrag des Leibes Jesu. Matthäus 25, die Verse 35 und 36. Hier sagt Jesus, denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Siehst du, Pastor Manfred, hier haben wir es doch. Jesus selbst sagt, ich war krank. Er identifiziert sich also mit den Kranken. Er sympathisiert hier mit den Kranken. Er sagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich bin ja bescheiden, ich Jesus bin ja bescheiden. Es langt mir ja, wenn ich bin krank bin und ihr habt mich besucht. Nun, der Schlüssel zum Verständnis dieser Schriftstelle oder dieser Aussage liegt in der Bedeutung des griechischen Wortes episkeptomai. Episkeptomai. Das hier einfach mit besuchtet übersetzt worden ist. Aber episkeptomai bedeutet eigentlich Acht haben auf, mustern, inspizieren, nach jemandem sehen. Und nun meine Frage an euch, wenn wir all das, was Jesus sonst noch gesagt hat über Krankheit und Gebrechen und über seinen eigenen Heilungsdienst, wenn wir all das bedenken, in welchem Sinne sollten wir Acht haben auf die Kranken? Indem wir sie nur besuchen? Indem wir sie nur bemitleiden? Indem wir sie mit ihnen sympathisieren? Indem wir ihnen gute Besserung wünschen? Nein, sondern indem wir ihnen die Hände auflegen und eine Verlängerung des Heilungsdienstes Jesu anbieten. Das ist die einzige biblisch korrekte Weise, wie wir die Kranken besuchen sollen. Alles andere ist eine Verwässerung. Das Wort hätte hier gar nicht mit Besuchen übersetzt werden sollen. Es bedeutet eigentlich Acht haben auf. Vor einigen Jahren hatte ich eine interessante Diskussion mit einem alten Freund von mir. Da ging es auch auf einmal dann um Heilung. Und er sagte, ja, er glaubt nicht so wirklich an Heilung, er hätte Mühe damit. Denn in der Bibel würde doch auch stehen, dass wir die Kranken besuchen und die Kranken pflegen sollten. Wortwörtlich hat er das gesagt, die Kranken pflegen sollten. Dann habe ich gefragt, was, wie bitte? Also ich meinte, die Bibel relativ gut zu kennen, war damals schon dabei, das Neue Testament zu übersetzen und hatte zumindest diesen Teil des Neuen Testaments, Römerbrief bis Offenbarung, schon zigmal durchgelesen und übersetzt. Ich wusste genau, was dort steht und was nicht. Er beharrte darauf zu wissen, dass es eine Bibelstelle geben würde. Ich glaube, es war im Römerbrief, sagte er, wo davon die Rede ist, dass wir Kranke pflegen sollen. Nun gut, er ging nach Hause, mir hat es keine Ruhe gelassen. Ich dachte, dem muss ich nachgehen, das muss ich herausfinden. Dann rief er nochmals an und sagte, es ist in der Hoffnung für alle Übersetzung. Die Stelle, die er meint, ist Römer 12, Vers 8. Römer 12, Vers 8. Hier heißt es in der Schlachterübersetzung, wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Also ohne falsche Absicht. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Merkt ihr diesen letzten Satzteil hier. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Und jetzt höre, wie die Hoffnung für alle Übersetzung diesen letzten Versteil übersetzt. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Ich sag's euch, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Da habe ich wirklich gedacht, hallo, sind wir auf demselben Boot? Sind wir auf demselben Schiff? Das ist einfach nur falsch. Falsch. Das steht in keiner Art und Weise im Grundtext. Nichts von dem steht da. Im Grundtext steht, wie es die Schlachter korrekt wiedergibt. Wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Barmherzigkeit ist ein riesiges Feld, das hier einfach reduziert wird auf die Pflege von Kranken und von Alten. Nun, wenn das unsere ganze Barmherzigkeit ist, liebe Leute, dann haben wir etwas verpasst. Das ist sicher nicht die Erfüllung dessen, was Paulus hier schreibt. Und siehst du, wie manche Leute durch schlechte Bibelübersetzungen ein falsches Denken bekommen über diese Dinge. Weißt du, wenn du das oft genug gelesen hast und davon ausgehst, die Übersetzer wissen schon, was sie da übersetzt haben, dann übernimmst du dieses Denken und hältst es für völlig normal, dass man Kranke zu pflegen hat und dass man Alte zu pflegen hat. Nun bitte, versteht mich richtig. Das bedeutet nicht, dass wir die Kranken und die Alten nicht pflegen sollen. Aber es bedeutet, dass das nicht unsere Hauptaufgabe sein kann und dass wir auch gar nicht damit rechnen sollten, dass dies geschieht. Hier wird eigentlich die Ausnahme zum Status quo erklärt. Zu dem, was gang und gäbe, zu dem, was in den meisten Fällen so ist. Die Übersetzer der Hoffnung für alle sind hier davon ausgegangen, ja, das ist es doch, wo die Leute erleben. Wo sie ihre Barmherzigkeit münd walten lassen. Nein, es tut mir leid, Leute. Wenn jemand eine Hoffnung für alle Bibel hat, heute Morgen dabei hat, du gibst sie nachher am Büchertisch ab. Ich verspreche dir, du wirst eine korrekte Bibelübersetzung von uns bekommen, gratis. Oh, jetzt nimmt er den Mund wieder voll heute Morgen. Wie tue ich das gern? Wisst ihr, diese heiligen Kühe, obwohl sie schon 100 Mal geschlachtet worden sind, die reinkarnieren sich immer wieder irgendwie, oder? Heilige Kühe, wisst ihr ja, ist so ein indisches Phänomen. Man kann sie 100 Mal totschießen, sie kommen 1000 Mal wieder zur Welt. Reinkarnation. Deswegen werden uns die Jagdobjekte hier nie ausgehen. Was tun, wenn Krankheit vor der Tür steht? Nun, wir wollen dieses Thema nicht verharmlosen. Wir wollen uns nicht einfach lustig machen darüber. Krankheit und Gebrechen sind reale Größen, können zu einer sehr realen Größe werden in unserem Leben. Das hat jeder von uns schon erlebt. Manche erleben es schwerwiegender, manche weniger schwerwiegend. Krankheit und Gebrechen ist eine reale Größe. Was tust du in dem Moment, wo du merkst, entweder die Krankheit klopft an die Tür, möchte hereinkommen, oder sie ist bereits da in Form von Symptomen oder tatsächlichen Krankheitserscheinungen? Was tust du in einem solchen Moment? Ich glaube, das, was du an erster Stelle tun solltest, ist, kann man leicht zusammenfassen mit den Worten, keine Panik. Gerate nicht in Panik. Gerate nicht in Furcht und Schrecken. Gerate nicht in einen übermäßigen Respekt vor dem, was da abläuft in deinem Körper. Habe nicht zu viel Respekt davor. Im Sinne von Ohnmacht. Im Sinne von, ich kann ja doch nichts dagegen tun. Gerate niemals in Furcht, wenn Krankheit anklopft, wenn Krankheit womöglich schon da ist. Denn, obwohl Krankheit in den meisten Fällen eine natürliche Erklärung hat, hat sie dennoch auch eine geistliche Komponente. Und diese geistliche Komponente lässt sich am leichtesten mit Furcht zusammenfassen. Sie bringt Furcht mit sich. Sie möchte, dass du dich fürchtest vor ihr. Sie möchte, dass du übermäßigen Respekt bekommst vor ihr. Sie möchte, dass du dich beugst vor ihr. Und wenn du das tust, dann hast du den Kampf schon verloren, bevor er überhaupt verloren wäre. Hiob, der gute Hiob, wird immer wieder als Beispiel herangezogen für einen Gerechten, der krank war. Er war das. Er war geplagt von schlimmen Krankheiten. Sehr interessant. Ich habe am Freitagmorgen, weil ich nicht das machen konnte, was ich eigentlich vorhatte, ich wollte eigentlich zu euch kommen zum Leitergebet in der Heilsarmee bei deinem Vater. Aber infolge des Schnees war es mir schlichtweg unmöglich, dort irgendwie zu parkieren oder sonst irgendwie zu kommen. Dort. Da hatte ich viel Zeit und habe gedacht, jetzt liest du doch mal wieder das Buch Hiob. Und habe angefangen, das Buch Hiob zu lesen. Die ersten 10 Kapitel habe ich durch. Und habe sehr interessante Sachen gefunden. Unter anderem den Schlüssel zu der ganzen Misere, die Hiob zu erdulden hat. Weißt du, was der Schlüssel ist für die ganze Misere von Hiob? Hiob 3, Vers 25. Hier sagt Hiob mit seinen eigenen Worten: Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Hier ist ein kausaler Zusammenhang zwischen dem, was Hiob fürchtete, und dem, was über ihn kam. Der Umkehrschluss lautet, diese Dinge konnten nur deswegen über Hiob kommen, weil er sich zuvor gefürchtet hat davor. Das siehst du auch daran, der Teufel kommt unter den Söhnen Gottes und Gott fragt ihn, wo kommst du her? Schon interessant, oder? Dass Gott den Teufel fragen muss, wo er herkommt. Von seinen Engeln weiß er, wo sie sind. Vom Teufel weiß er es nicht immer. Der Teufel ist außerhalb jeglicher Gemeinschaft mit Gott. Er fragt ihn, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde und vom Durchforschen der Erde. Und Gott spricht ihn dann auf Hiob an. Und es geht ein paar Mal hin und her. Und schließlich sagt Gott dem Teufel, siehe, er ist in deiner Hand. Und das haben viele falsch verstanden, indem sie gedacht haben, Gott übergibt Hiob quasi an den Teufel. Alles, was Gott aber tat, war, den Teufel darauf aufmerksam zu machen, dass er infolge seiner eigenen Furcht bereits in der Hand des Teufels war. Der Teufel hat es nicht mal gemerkt. Der Teufel hatte nicht einmal gemerkt, dass er all diese Dinge, die er dann Hiob antat, schon lange hätte tun können, infolge der Furcht, in der Hiob gelebt hat. Jedes Mal, wenn seine Kinder eine Party feierten, hat Hiob danach Opfer dargebracht und sie geheiligt. Sie könnten sich versündigt haben. Sie könnten vom Weg abgekommen sein. Hiob lebte in Furcht. Und das, was er gefürchtet hatte, kam schließlich über ihn. Und so ist es auch mit Krankheit und Gebrechen ganz oft. Leute bekommen die Krankheiten, vor denen sie sich am meisten fürchten. Das muss nicht so sein, versteht das nicht falsch, aber es kann sehr wohl sein. Leute reden sich Dinge ein aufgrund ihrer Vergangenheit oder von ihren Eltern und Voreltern. Ja, in meiner Familie war halt schon immer Krebs eine bestimmende Größe. Ich werde es wahrscheinlich auch kriegen. Wenn du das glaubst, dann sieh dich vor. Keine Panik, fürchte dich nicht. Suche und beanspruche den Schutz Gottes. Der Schutz Gottes in unserem Leben erstreckt sich auch auf Krankheit. Wir haben Schutzverheißungen Gottes, die sich auch auf diese Situationen, auf dieses Gebiet erstrecken. Psalm 91, Vers 3. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers. So weit, so gut. Wer hat schon mal mit der Schlinge des Vogelstellers zu tun gehabt? Niemand, oder? Oder bist du schon mal in eine Biberfalle getappt? Im Wilden Westen. Aber jetzt kommt's, und vor der verderblichen Pest. Und vor der verderblichen Pest. Ja, er wird dich retten vor der Vogelgrippe. Amen. Psalm 91, 5 und 6. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor, Pünktchen, Pünktchen, der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt, was auch immer das sein mag. Das sind so Überbegriffe für Krankheit, Pest und Seuche. Mit Pest ist hier nicht der schwarze Tod gemeint, der im Mittelalter auch hier gewütet hat, sondern mit Pest ist hier ein Überbegriff für Krankheit und Gebrechen gemeint, mit Seuche ebenfalls. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor diesen Dingen, denn du bist unter dem Schutz Gottes. Psalm 91, Vers 10, kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Was ist dein Zelt? Paulus und auch andere Schreiber, auch Petrus, vergleichen den irdischen Leib mehrmals mit einer Zeltwohnung. Dein Leib ist eine Zeltwohnung. Deswegen kannst du solche Verheißungen für dich annehmen. Hiob 5, Vers 22 und 24, über Verwüstung und Hunger werde ich lachen und vor dem Raubwild der Erde werde ich mich nicht fürchten. Und ich werde erkennen, dass mein Zelt in Frieden ist. Und schaue ich nach meiner Wohnung, so werde ich nichts vermissen. Über Verwüstung und Hunger, über Krankheit und Gebrechen wirst du lachen. Vor dem Raubwild der Erde, vor Krebs, vor allen anderen Raubwildern der Erde wirst du dich nicht fürchten. Du wirst erkennen, dass dein Zelt, dein Körper in Frieden ist. Und schaust du nach deiner Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Du sollst unversehrt sein, wiederhergestellt werden, falls nötig. Jesaja 54, 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, die ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Ist Krankheit eine Waffe? Amen. Krankheit ist eine Waffe des Teufels, eine Waffe des Feindes. Wird es ihr gelingen? Nein, nicht, wenn wir das glauben, was in Jesaja 54, 17 steht. Wem gilt diese Verheißung? Den Gerechten, den Knechten des Herrn. Bist du ein Knecht, eine Magd des Herrn? Amen. Bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus? Amen. Dann gilt diese Verheißung dir. Waffen mögen geschmiedet sein. Es wimmelt nur so von Krankheiten und Gebrechen da draußen in der Welt. Es wimmelt von ihnen. Du kannst aber auch sagen, keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird es gelingen. Sie mag zwar geschmiedet sein, aber es wird dir nicht gelingen. Halleluja. Nun, was tust du, wenn es schon zu spät ist, in Anführungszeichen, wenn du tatsächlich krank bist? Was tust du dann? Das sind eigentlich alles Worte, die wir jetzt angeschaut haben, die dir Schutz bieten, bevor es überhaupt so weit kommt. Was tust du, wenn es schon so weit ist? Das Wort Gottes hat für jede Situation eine Verheißung parat. Psalm 34, Vers 20. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Hast du auch schon gedacht? Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Amen. Selbst wenn du schon mittendrin bist, aus dem allen errettet ihn der Herr. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Selbst wenn du mit einem Bein im Grab stehst, er rettete sie aus ihren Gruben. Amen. Konnte ich euer Bild über Krankheit und Gebrechen ein bisschen revidieren? Heute Morgen? Das war eigentlich mein Ziel. Mein Ziel war es, diesen Tag der Kranken zu demontieren. Schade, dass kein Zeitungsreporter hier sitzt. Nein, das war mein Ziel, dieses Bild zu demontieren. Wir sollten keinen Respekt haben. Wisst ihr, ich habe mir eines angewöhnt. Ich bin auch nicht immer gesund. Ich habe auch Bereiche in meinem gesundheitlichen Leben, wo es besser sein könnte. Aber ich habe mir eins angewöhnt, und das tue ich. Nämlich, ich gebe der Krankheit keinen zusätzlichen Raum. Ich verhalte mich so, wie wenn ich gesund wäre. Ich habe mich schon einige Male hier predigen sehen und ich musste Grippemedikamente einnehmen vorher. Vielleicht das noch zum Schluss. Es ist absolut keine Schande, Medikamente einzunehmen. Es ist absolut richtig, zum Arzt zu gehen. Wir sagen niemals, dass du nicht zum Arzt gehen sollst. Wir sagen niemals, dass du keine Medikamente nehmen sollst. Im Zweifelsfalle ist es sogar das Beste, was du tun kannst. Wenn du merkst, mein Glaube reicht noch nicht, dann, und du hast zum Beispiel Kopfschmerzen, der Kopf scheint dir zu platzen, du hast Migräne oder was auch immer, dann nimm um Himmels Willen eine Tablette und komm trotzdem zum Gottesdienst. Das Schlimmste, das Schlechteste, was du tun kannst in einer solchen Situation, ist der Krankheit nachzugeben. Nun, wenn du medizinische Hilfsmittel brauchst, um die Krankheit zu bekämpfen, dann nimm sie. Als eine generelle Regel. Du bist am Sonntagmorgen krank und der Gedanke kommt dir, oh, ich bleibe zu Hause. Wahrscheinlich wollen sie auch gar nicht, dass ich zum Gottesdienst komme, ich könnte ja jemanden anstecken. Wisse, ein für alle Mal, Pastor Manfred hat es gesagt, wenn du krank bist und noch irgendwie die Kraft in deinen Gliedern hast, hierher zu kommen, dann komm. Wir sind gerne bereit, vor der Predigt, vor dem Gottesdienst für dich zu beten. Damit du eine gute Zeit hast und dem Wort Gottes zuhören kannst und schlussendlich im Laufe des Gottesdienstes völlig geheilt werden kannst. Schäme dich nicht, wenn du krank bist. Komm trotzdem. Nimm Hilfe in Anspruch. Jakobus 5, was sagt Jakobus dort? Ist jemand krank unter euch? Was soll er tun? Was soll er tun? Er rufe die Ältesten der Gemeinde. Er rufe sie. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon erlebt habe, dass ich im Nachhinein von irgendwelchen Leuten erfahren habe, dass sie krank waren, zum Teil schwer krank, und niemand hat mich gerufen. Ich diene zwar in den Geistesgaben, aber ich habe nicht ein Universalticket für das Wort der Erkenntnis. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie es dir geht unbedingt. Ich habe keinen Röntgenblick und kann sehen, was du gerade machst in deiner Wohnung, ob du gerade im Bett liegst und mit dem Fieberthermometer im Mund. Nehmt dieses Wort in Anspruch. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du es tun musst. Du musst es tun. Selbst wenn der Älteste es dir anbietet, für dich zu beten. Aber du möchtest es gar nicht wirklich. Wird wenig bis nichts bringen. Er rufe die Ältesten der Gemeinde.